Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend in unserer Vortragsreihe Technik Denken. Mein Name ist Volker Friedrich, ich bin an dieser Hochschule Konstanz Professor für Schreiben und Rhetorik und vergnüge mich Semester um Semester damit, solche Vortragsreihen für Sie zu organisieren und zu moderieren. Die Kenner der Szene wissen, der Friedrich macht jetzt seinen Werbeblock, es muss sein. Wir sind in der 25. Folge. Das heißt, ich habe in den letzten 13,5 Jahren hier die Chance gehabt, mehr als 300 Vorträge zu hören. Das ist schon was. Alle können Sie nicht im Nachgang hören, aber Sie können einige hören. Wir haben über 200 Vorträge im Internet gesammelt für Sie als Tondateien. Und das wird auch mit dem Vortrag des heutigen Abends geschehen. Allerdings veröffentlichen wir die Vorträge eines Semesters immer erst am Beginn des nächsten Semesters. Das ist eine ganz perfide Methode, Sie dazu zu bringen, doch zu kommen und nicht auf die Vorträge zu warten. Und Livestream tun wir auch nicht. Also schön, dass Sie da sind und dem heutigen Abend folgen werden. Wir haben heute zu Gast Professor Dr. Walter Zimmerli. Und bei ihm gilt es wohl tatsächlich noch ein bisschen mehr als bei vielen der Referenten, die wir immer hier haben, würde ich die Vita erzählen, dann wäre der Abend gelaufen. Deswegen versuche ich das Wesentliche nur zu sagen über sein wirklich beeindruckendes Leben in der Wissenschaftswelt. Herr Zimmerli ist Philosoph von Haus aus, hat als Philosophieprofessor an verschiedenen Universitäten auch Lehrstühle inne gehabt, hat dann etwas gemacht, was man, glaube ich, den Philosophen selten zutraut. Man glaubt ja immer, die seien nur im Elfenbeinturm zu Hause. Herr Zimmerli hat mehrere Universitäten geleitet, unter anderem die in Wittenherdecke und die Privatuniversität dort und auch die Brandenburgisch-Technische Universität in Cottbus. Und er hat ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, VW-Universität oder Auto-Uni nennt sie sich, glaube ich, richtig, aufgebaut und geleitet und war im VW-Konzern tätig. Das kann man also alles machen, wenn man Philosophie studiert hat. Sie sehen, das scheint gar keine so eine schlechte Basis zu sein, um aus sich was Ordentliches zu machen. Mittlerweile hat Herr Zimmerli an der Humboldt-Universität in Berlin eine Seniorforschungsprofessur und derzeit ist er, wenn ich das richtig erinnere, für ein Jahr am Collegium Helveticum. Das ist eine Einrichtung in Zürich, getragen von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich, der Universität und der Zürcher Hochschule der Künste. So eine Art Wissenschaftskolleg, kann man sagen, in dem geforscht wird, in dem namhafte Persönlichkeiten die Chance haben, für ein Jahr sich zurückzuziehen und an wichtigen Arbeiten dran zu sitzen und auch im Austausch mit anderen Kollegen zu arbeiten. Ich hatte das Vergnügen, die Antrittsvorlesung dort von Herrn Zimmerli in diesem Jahr zu hören. War schon sehr beeindruckt, ob der Gediegenheit nicht nur des Vortrags, sondern auch des ganzen Drumherums. Eine sehr schöne Einrichtung und da ist schon deutlich zu spüren, was das heißt, wenn Hochschulen sich zusammenschließen und wenn sie dann auch noch so potent sind wie diese drei genannten, dann ist da ein Flaggschiff unterwegs. Diese Auszeichnung dort, Senior Fellow zu sein, widerfährt auch, glaube ich, nur sehr wenigen Persönlichkeiten und genau das ist Herr Zimmerli jetzt. Aber bevor ich mich jetzt verliere in weiteren Details seiner beeindruckenden Vita, bitte ich ihn einfach mit seinem Vortrag loszulegen. Er wird uns etwas über analog und digital erzählen, also ein Thema, das uns alle natürlich sehr umtreibt. Im Nachgang haben Sie wieder, wie immer, die Chance, in die Diskussion mit uns einzusteigen und Ihre Fragen oder Anmerkungen zu formulieren. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal viel Vergnügen mit dem Vortrag von Herrn Professor Dr. Zimmerli.
Ja, lieber Herr Friedrich, sehr geehrte Damen und Herren, ich pflege dann manchmal zu sagen, ich halte nur deswegen so viele Vorträge, weil es immer so schön ist, wenn man hört, wie bedeutend man ist bzw. war oder noch genauer, für wie bedeutend einen der Einführende halten muss, weil als Einführender kann man ja schlecht sagen, ich habe jemanden eingeladen, der völlig unbedeutend ist. Insofern herzlichen Dank auch dafür. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie heute Abend gekommen sind. Und ich habe mir das Programm nochmal durchgesehen. Das ist ja wirklich sehr beeindruckend. Programm dieses Semesters nochmal durchgesehen. Das ist wirklich sehr beeindruckend, was Sie hier alles auf die Beine stellen, lieber Friedrich. Also mein Kompliment. Und dass einige wichtige andere Persönlichkeiten auch noch gekommen sind, das finde ich ganz toll. Ich erlaube mir von all den bedeutenden Persönlichkeiten, die hier sind, nur einen vielleicht ganz namentlich zu nennen, lieber Herr Mittelstraße. Ich finde das ganz toll, dass Sie zu diesem Vortrag gekommen sind. Und wir haben eine We go far back, wie wir das auf Englisch sagen würden. Und deswegen ganz besonders willkommen. Alle anderen natürlich auch, deren Namen ich allerdings nicht kenne, sonst würde ich sie alle nennen. Es würde sich anbieten, mit diesem Thema zunächst was zum Thema künstliche Intelligenz zu sagen. Darüber ist auch schon gesprochen worden im Rahmen dieser Veranstaltung. Vielleicht ist noch nicht darüber gesprochen worden, dass künstliche Intelligenz, und das ist vielleicht ein guter Einstieg in unsere Thematik, wie so vieles in dem Zusammenhang, den wir heute thematisieren, eigentlich nur ein Übersetzungsfehler ist. Künstliche Intelligenz ist die Übersetzung von Artificial Intelligence. Artificial heißt so viel wie technisch. Und Intelligence kann zwar übersetzt werden mit Intelligenz, meint aber im Zusammenhang von Artificial Intelligence so viel wie Nachrichtenverarbeitung. Ja? Würde Intelligence Intelligenz heißen, dann wäre ja das CIA die Zentralagentur für Intelligenzbestien. Und das ist offenkundig nicht der Fall. Insofern muss man sich immer klar machen, da ist ein Riesenhype, und zwar ungefähr seit 70 Jahren, entstanden aufgrund eines Übersetzungsfehlers. Dieser Übersetzungsfehler ist natürlich den Kolleginnen und Kollegen, die zu diesem Thema gearbeitet haben, auch ganz gut zu Pass gekommen, weil dieser Übersetzungsfehler, und darüber werden wir nachher in anderen Zusammenhang noch sprechen, natürlich auch Forschungsgelder locker gemacht hat. Künstliche Intelligenz, das ist natürlich etwas Mythisches, und darüber zu forschen, das ist fantastisch. Und wenn Sie sich jetzt die zurzeit sich am Vogue befindende Debatte um Singularity anschauen. Singularity ist der Begriff für den Punkt, der erreicht sein wird, wenn eine Maschine den Menschen in jeglicher Hinsicht mindestens ebenbürtig ist oder ihn in ihrer Leistung noch übertrifft. Und dafür werden wieder Millionen locker gemacht. Ich will jetzt das Thema damit nicht kleinreden. Ich will nur sagen, es gibt einen schönen Begriff unseres Zürcher Kollegen Hermann Lübbe, der heißt Verblüffungsresistenz. Und Hermann Lübbe hat diesen Begriff mal geprägt, um damit darauf hinzuweisen, dass man sich nicht von allem immer gleich verblüffen lassen soll, sondern dass man etwas resistent sein soll gegen bestimmte Verblüffungen. Und ich möchte Ihnen einfach als Einstieg in unser heutiges Thema ein wenig Verblüffungsresistenz vermitteln. Nicht zu viel, denn wir werden nachher natürlich gleich über die ganz großen Themen reden. Das große Thema, das Ende der Philosophie. Aber wir werden auch feststellen, dass wir gut daran tun, gerade bei diesen großen Themen etwas verblüffungsresistent zu sein. Und das werde ich versuchen einzulösen. Das ist das Menü sozusagen. Und da Herr Friedrich ja einen analogen Vortrag von mir schon mal gehört hat, keinen digitalen, sondern einen analogen, auch diese Äquivokation werde ich dann noch beleuchten in unserem heutigen Vortrag, weiß er, dass es ziemlich lange dauert, das Ganze abzuhandeln. Und er hat mich schon vorgewarnt. Er hat gesagt, es könnte sein, dass Leute hier sind, die mit den Namen Platon und Descartes nicht so viel anfangen können und deswegen mit dem antiplatonischen und dem antikartesischen Experiment, also Punkt 4 und 5 meiner Gliederung, nicht so richtig viel anfangen oder nicht so richtig zurande kommen. Das glaube ich natürlich nicht. Also ich glaube, dass selbstverständlich jeder weiß, wer Platon ist und erst recht, was er gedacht hat. aber bei Descartes ohnehin. Ich werde es trotzdem jetzt so machen, dass ich ganz knapp die ersten drei Punkte behandeln werde, um dann etwas ausführlicher die Punkte 4 und 5 zu behandeln, wenn Ihnen das recht ist. Sonst, Sie wissen, wenn ich zu lange rede, einfach ein Tee und ich höre auf. Ich beginne wie ein anderer von uns sehr geschätzter, leider verstorbener Kollege zu sagen pflegte, nämlich Odo Marquardt. Ich beginne nicht sehr originell, aber sehr bewährt mit dem ersten Teil. Ich könnte auch anders machen, aber ich beginne jetzt mal mit dem ersten Teil. Genauer gesagt, ich beginne mit den Vorbemerkungen. Der Titel heißt ja, der Untertitel genauer gesagt, es gehe um das Ende der Philosophie. Und es geht nicht nur ums Ende der Philosophie, sondern es geht auch um den Beginn des neuen Philosophierens. Und das ist der Punkt, auf den es, seit wir philosophieren, immer ankommt. Es gibt ein Topos in der Philosophie, der heißt, irgendetwas ist zu Ende. Das Ende der Kunst bei Hegel, das Ende der Metaphysik bei Carnap. Es gibt ganz viele solche Enden. Und in der Regel ist mit dem Topos nur eins gemeint. Nicht, dass das wirklich alles vorbei ist, sondern dass das, was jetzt kommt, was in der Regel das ist, was der Sprechende oder der Schreibende selber gerade denkt oder schreibt oder redet, dass das das Neue ist. Also, wenn ich jetzt vom Ende der Philosophie rede, werde ich in einem gewissen Kontext davon sprechen, was vor Zimmerli war, und dann beim neuen Philosophieren werde ich über mich selber reden. Und deswegen wird es auch sehr knapp sein, was da zu sagen ist. Ich bin übrigens froh, dass Sie nicht meine ganze Vita resümiert haben, denn das würde ja implizieren, dass die schon am Ende ist. Und soweit bin ich noch nicht. Heute bin ich jedenfalls noch voll im Saft. Das neue Ende der Philosophie soll also nicht heißen, dass es zu Ende ist mit der Philosophie. Es soll nur heißen, dass wir in einer Situation sind, in der wir Neues denken müssen, was wir in dieser Form bisher jedenfalls so, wie ich mir das vorstelle, noch nicht gedacht haben. Ich habe dann ein Zitat gebracht. Das ist gestohlen. Nein, es ist nicht gestohlen, weil es ja ein Zitat ist. Es ist also Wissenschaft. Es ist zitiert von Georg Büchner, einem sehr jung verstorbenen, bekannten deutschen Schriftsteller, der unter anderem ein fantastisches philosophisches Lustspiel geschrieben hat, Leons und Lena. Und in Leons und Lena lässt er den etwas trottligen König Peter, der versucht, seine Kleider anzuziehen und dieses versucht, indem er die kantische philosophische Terminologie verwendet, also a priori und a posteriori und so weiter. Und dann stöhnt er schrecklich und sagt, die Kategorien sind in der schrecklichsten Verwirrung. Und wenn Sie sich heute die Debatte über Digitalisierung anschauen, dann kann man nur den König Peter zitieren, sagen, die Kategorien sind in der schrecklichsten Verwirrung. In der schändlichsten, sagt er sogar, Verwirrung. Nun ist es Aufgabe der Philosophie, unter anderem zu versuchen, Kategorienverwirrungen ein wenig jedenfalls aufzuklären. Das soll man nicht übertreiben. Es gibt eine schöne Bemerkung von Popper, eine der Spitzenbemerkungen von Popper, der sich über die analytische Philosophie lustig macht, en passant übrigens nicht in einem seiner großen Werke, sondern in einer Fernsehsendung, zitiert übrigens von seinem Freund Sir John Eccles, den Neurophysiologen. Und Popper sagt dort zur analytischen Philosophie, die analytischen Philosophen haben ganz richtig bemerkt, dass sie nicht klar sehen, begrifflich. Und deswegen haben sie ihre Brille abgenommen und angefangen, die Brille zu putzen. And they clean their glasses, sie putzen ihre Brille, sie putzen ihre Brille, sie putzen ihre Brille und sie haben ganz vergessen, durch die Brille zu gucken. Das heißt, they spend their lives cleaning their glasses. Das ist sozusagen eine falsch verstandene, glaube ich, Aufklärungs- oder Reinigungsaufgabe der Philosophie. eine etwas besser verstandene wäre vielleicht die zu sagen, es geht um Aufklärung. Also es geht nicht nur um das Putzen, Klarmachen der Begriffe, sondern es geht darum zu verstehen, was hinter diesen Begriffen steckt. Es geht um Aufklärung. Aber auch bei der Aufklärung sollte man es nicht übertreiben, sondern man sollte versuchen, auch das in relativ geringen Dosen jeweils nur zu machen, damit man noch Zeit hat, um nachher etwas über das Aufgeklärte selber zu sagen. So viel also zur methodischen Vorbemerkung. Die Kategorien sind in der schändlichsten Verwirrung. Die Philosophen sind sozusagen, hat Hans Lenk mal gesagt, sind die Kläranlage, die intellektuelle Kläranlage. Wir klären, aber wir versuchen das mit dem Klären nicht zu übertreiben, damit noch Zeit ist, nachher über das Geklärte zu sprechen. Und jetzt kann man sich ja fragen, und da benutze ich einen Begriff, der nicht sehr salonfähig ist, aber eine in der kurzen Zeit, in der er existiert, nämlich etwa 10 Jahre, eine große Verbreitung gefunden hat. Ein Begriff, den der emeritierte Princeton-Philosoph Harry Frankfurt geprägt hat, nämlich den Begriff Bullshit-Words. Bullshit-Words. Aufklärung kann vielleicht so verstanden werden, dass man versuchen muss, diejenigen Begriffe, mit denen man das anfangen kann, von denen, die Bullshit-Words sind, zu unterscheiden. Und einer der Gründerväter des Schweizer Wissenschaftskollegs Collegium Helveticum, der Schriftsteller Adolf Muschk, der hat mal versucht zu klären, was Bullshit ist. Und Bullshit ist eigentlich eine englische Variante für des Kaisers neue Kleider. Bullshit ist alles das, was nach viel klingt und was deswegen, weil es nach viel klingt, bei jedem, der das hört, den Eindruck erwecken kann, dass es nicht möglich ist, dass etwas gar nichts ist, was nach so viel klingt. Und deswegen geht es jetzt eigentlich darum, uns anzuschauen, wie ist es mit dem berühmten Begriff digital, genauer gesagt mit dem Begriff Paar, digital analog, was heute überall benutzt wird und nach so viel klingt, dass sich jeder fragt, wie soll es möglich sein, dass es nichts ist, was nach so viel klingt. Schauen wir uns einfach mal etwas genauer an, was mit analog und digital gemeint ist. Ich beginne mal mit digital. Und indem ich mit dem Digital beginne, versuche ich zunächst einmal die Frage zu klären, wer kann nicht bis 3 zählen. Das ist deswegen eine wichtige Frage, weil, wie wir feststellen werden, der Zahlenraum, der uns natürlich gegeben ist, und zwar durch unsere Digits, durch unsere Finger, dass dieser Zahlenraum 10 ist. Kein Wunder, dass wir Dezimalrechnungen in unserem Kulturkreis primär bevorzugen. Und der Zahlenraum ist also 10 hoch 10. In diesem Bereich bewegen sich die elementaren Rechnungen der Grundrechnungsarten, die wir lernen. Aber obwohl das der Zahlenraum ist, ist das überhaupt nicht das, was wir mit digital meinen. Um zu verstehen, was wir mit digital meinen, müssen wir nämlich noch einen Schritt weiter machen. Den Schritt können wir akademisch machen, dazu gibt es gelehrte Literatur, oder wir können ihn lebenspraktisch machen, indem wir zum Beispiel einkaufen gehen. Wir können zum Beispiel in einem Supermarkt Bananen einkaufen gehen. Und wenn wir in einem Supermarkt Bananen einkaufen gehen, dann werden wir feststellen, dass es da so ein Gerät gibt, eine Waage, und dass wir für den Gegenstand, den wir kaufen, oder für die Ware, die wir kaufen, eine Kennziffer benutzen und dass wir diese Kennziffer eintasten müssen in das Tastenfeld dieser Waage. Also wenn Sie im Coop in Zürich Bananen einkaufen, ist es die 101. Und Sie geben die 101 ein, dann wird diese Waage Ihnen einen Zettel ausdrucken, genauer gesagt eine Klebeetikette, und diese Klebeetikette wird in zwei verschiedenen Formen, zwei verschiedenen Sprachformen nämlich, Informationen über die Ware, die Sie kaufen, enthalten. Einerseits in unserer analogen Schreibweise, da steht Bananen drauf und dann steht drauf, das ist nicht mehr ganz so nur noch analog, das ist schon ein bisschen digital, weil da Zahlen drin vorkommen, da steht dann drauf das Gewicht, dann steht drauf, wie viel dieser Gegenstand pro Kilo kosten würde, und dann steht drauf, was das Verfallsdatum ist, bis wann es verkauft sein muss. Also das ist teils in Buchstaben und teils in Zahlen. Jetzt könnte man sich fragen, ist denn der Teil, der in Zahlen ausgedrückt ist, digital und der Teil, der in Buchstaben ausgedrückt wird, analog? Weit gefehlt. Es kommt nämlich auf diesem Zettel noch mehr vor. Es kommt auf diesem Zettel ein Strichcode vor. Und diesen Strichcode, den im engeren Sinne nennen wir digital. Den können wir aber nicht lesen. Den kann nur die Maschine lesen. Also wir haben eigentlich zwei verschiedene Informationssysteme oder Sprachen, in denen, wie wir vermuten, wir können das ja nicht übersetzen, weil keiner von uns Strichcode lesen kann, wie wir vermuten, dasselbe in zwei verschiedenen Sprachen ausgedrückt ist. Und jetzt sage ich, das ist das Verdienst von Leibniz. Leibniz, ein bekannter Philosoph, der Zeitgenosse Descartes war, über den wir nachher sprechen werden, der eine lange Tradition, seit Aristoteles, eine lange Tradition, aufgreifend auf eine ganz simple Idee gekommen ist. Und diese simple Idee hat den komplizierten Namen Charakteristika Universalis. Leibniz hat sich nämlich überlegt, wenn wir für jeden Gegenstand einen Eigennamen hätten. Und diesen Eigennamen, es geht jetzt nicht um die Quantifizierung, also das Begriffe oder Individualnamen, das ist nicht der Punkt, sondern wir haben für jeden Gegenstand einen eigenen Namen. Und dieser eigene Name müsste so ausgedrückt werden, dass er in einer Sprache ausgedrückt wird, die für alle Gegenstände gilt. Und jetzt kommt die Idee, die eigentliche leibnizische Idee. Und wenn wir mit dieser Sprache, mit der wir diese Eigennamen ausdrücken, auch alle logischen Operationen ausdrücken könnten, dann hätten wir im Prinzip die Sprache, mit der Gott sprechen würde, wenn er über die Welt spricht. Also die Sprache, die alles charakterisiert. Und siehe da, dieser Zusatz, dass auch die Logik darin ausgedrückt wurde, der setzt etwas voraus, was wir zwar schon vor Aristoteles wussten, aber bei Aristoteles dann präzise formuliert haben. Die Logik ist immer zweiwertig. Das heißt, wir brauchen nur zwei verschiedene Zeichen. W und F heißt es in der Logik. 0 und 1 heißt es in unserer digitalisierten Sprachform, die wir jetzt benutzen. Und wenn wir die Logik und die Semantik, also den ganzen Bereich der Eigennamen, mit denselben Grundcharakteristiken ausdrücken könnten, dann könnten wir eigentlich alles ausdrücken auf der Welt. Oder wir könnten, um es anders in den Worten von Turing, auf den ich noch zu sprechen kommen werde, zu sagen, wir könnten dann eine Maschine bauen, die jede andere Maschine simulieren kann. Also, das hat Leibniz mit unserer Supermarktkasse zu tun, weil Leibniz nämlich den Weg geöffnet hat, um die Semantik mit der Logik so zu kombinieren, dass man terminologisch dann sagen kann, das, was die Zeichen sind, die etwas bedeuten, und das, was die Zeichen sind, die die Wahrheitswerte bedeuten, kann in einer einzigen Sprache ausgedrückt werden. Dazu hat es dann noch ein paar Zwischenschritte gebraucht, Wahrheitsfunktionalismus bei Frege zum Beispiel, für die Kenner unter Ihnen, aber trotzdem, Leibniz hat die Tür dazu geöffnet. Jetzt aber kommt die entscheidende Bemerkung. Die entscheidende Bemerkung trägt hier den Titel Das Analoge im Digitalen. Was müssen wir nämlich machen? Wir müssen diesen Zettel, der uns da ausgedruckt ist und den wir auf die Bananen draufgeklebt haben und der an der Kasse abgerechnet wird, diesen Zettel müssen wir für uns wiederum reanalogisieren. Wir sind sozusagen, wir Menschen, sind in diesem System, und jetzt kommt überhaupt erst die erste technikphilosophische Bemerkung, in diesem Mensch-Maschine-System sind wir diejenigen, die eine Leistung vollbringen, die man analogisieren nennen kann. Oder man kann auch sagen, die das rückübersetzen. Die das Digitale rückübersetzen in unsere Sprache, die wir alltäglich sprechen. Zum Beispiel, wir sehen uns den Kassenbon an, den die Kassiererin nachher ausdruckt. Und dann stellen wir plötzlich fest, eigentlich waren die Bananen ja heute günstiger. Sie waren eine Aktion. Und diese Aktion war halb so teuer, aber auf dem ausgedruckten Kassenzettel, ebenso wie auf dem gewichtsanzeigenden Aufkleber, steht der normale Preis drauf. Also wir müssen, um uns beschweren zu können, müssen wir das, was wir da digital analog ausgedruckt hatten und was die Kassierin abgerechnet hat, zurückübersetzen in unseren lebensweltlichen Kontext und sagen, nein, 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 da steht aber, heute sind die Bananen günstiger. Also mit anderen Worten, wir sind das, was wir dann technisch die Digital-Analog-Wandler oder die Analog-Digital-Wandler nennen. Wir sind nicht die Maschinen, sondern wir sind die, die immer das Digitale wieder reanalogisieren müssen. Deswegen die Vorstellung, dass es irgendwann mal Maschinen gibt, die nur noch untereinander kommunizieren und die nur noch digital, sprich im binären Code miteinander sprechen, die mag möglich sein, aber sie ist nicht realistisch, weil sie immer die Rechnung ohne den Wirt, nämlich ohne uns, macht. Wir müssen an irgendeiner Stelle müssen die Menschen wieder reanalogisieren, was digitalisiert ist. Das gilt für unser iPhone, das gilt für unseren Rechner, das gilt für unsere technischen Hilfsgeräte im Auto, das gilt. Früher war ein Auto ja ein Gerät mit vier Rädern und einem Motor. Heute ist es ein Auto, es sind 180 Rechner, die sich auch noch bewegen. Das heißt, ein Nebeneffekt ist auch noch die Mobilität dabei. Wir sind diejenigen, die reanalogisieren müssen. Reanalogisieren, das klingt so gebildet. Ich sage es mal in einem anderen, stärker vom Lateinischen herkommenden Fremdwort. Wir sind diejenigen, die es interpretieren müssen. Das heißt, in dem Mensch-Maschine-System oder Mensch-Maschine-Tandem, wie ich das auch gern formuliere, in diesem Mensch-Maschine-Tandem gibt es immer einen Teil, und der ist zwingend, der interpretieren muss. Das heißt, so digitalisiert unsere Welt auch sein mag, wir werden immer an einer Stelle die Interpretationsleistung des Analogen mit einbeziehen müssen. So, und jetzt müssen wir aber erstmal wissen, was analog heißt. Wenn Sie das Ganze googeln, dann finden Sie merkwürdigerweise, nein, nicht merkwürdigerweise, Sie finden das, was bei allen sogenannten Reflexionsbegriffen zu erwarten ist, nämlich Sie finden, dass digital durch nicht analog interpretiert wird und analog durch nicht digital. Also Sie sind nicht sehr viel klüger als vorher, weil Sie nur wissen, dass das jetzt Reflexionsbegriffe sind, die miteinander zusammenhängen. Wenn wir uns jetzt aber fragen, was heißt denn analog, unabhängig davon, dass es nicht digital ist, also dass es nicht binär ist, dass es nicht diskret ist, das sind so die Charakteristika, die wir für digitale Prozesse normalerweise annehmen. Wenn wir das fragen, dann stellen wir fest, dass wir eine Geschichte der, ich habe es vornehm formuliert, der unterschätzten Analogie haben. Man kann zwar feststellen, dass bei Aristoteles und natürlich dann bei den Denkern der Neuzeit, bei Kant ganz stark, aber dann auch bei dem ja nicht allen gleich naheliegenden Nietzsche, die Familie, Analogie und Metapher eine gewisse Wertschätzung hat. Bei Nietzsche kann man lesen, Wahrheit sei nichts als ein System, so sagt er nicht, aber als eine Menge von Metaphern und Metonymien. Bei Kant kann man nachlesen, dass die Analogie sozusagen das Kreativste ist, was wir an logischen Leistungen erbringen können. Aber wenn Sie Logiklehrbücher sich anschauen, dann stellen Sie immer fest, dass gewarnt wird vor analogisierendem und metaphorischem Reden. Analoges und metaphorisches Reden führt immer zu Fehlern. Die klassischen logischen Fehler beruhen immer auf irgendeiner semantischen Verschiebung, die man metaphorisch oder analog erklären kann. Das Mittelalter wusste es besser. Da gibt es eine eigene entwickelte Logik der Analogie. Und es gibt eine Ontologie der Analogie. Bei Thomas von Aquin können Sie die Analogia Entis finden. Das heißt, die Analogie zwischen dem Göttlichen und dem Weltlichen System und diese Analogie ist konstitutiv für unsere Welt. Also wir bemerken, die Analogie hat zwei unterschiedliche Karrieren. Einerseits hat sie einen schlechten Ruf, weil sie zu logischen Fehlern führt. Andererseits hat sie einen guten Ruf, weil sie zu Innovationen, zu Kreativen führt. Man kann es auch so formulieren, dass man sagt, offenbar hat Kreativität ein bisschen was mit unsauberem Denken zu tun. Ja, wir wollen das Denken immer so sauber wie möglich haben. Stichwort Logik der Aufklärung oder der Beseitigung von Missverständnissen. Aber wir wollen es dann auch gerne ein bisschen kreativer haben. Und die Kreativität kommt immer nur um den Preis von solchen Dingen, die in der Logik relativ geächtet sind. Kreativität und unsauberes Denken haben etwas miteinander zu tun. Jetzt kann man sich fragen, warum gibt es denn eigentlich keine Theorie der Kreativität? Es gibt ja allerhand wissenschaftliche Beschäftigung mit Kreativität, Kreativitätspsychologie zum Beispiel. Und man kann auch wieder feststellen, das ist ganz interessant, dass es eine Art Boom der Kreativitätsforschung in den Vereinigten Staaten in dem Moment gab, als die Sowjets den Sputnik ins All schossen. Da haben sich die Amerikaner plötzlich gefragt, da kann doch was nicht stimmen. Wir sind doch immer davon ausgegangen, dass unser liberales, geistiges System dazu führt, dass wir überlegen sind, denen, die ihre planwirtschaftliche Form des Denkens haben. Also, lass uns ganz intensiv forschen danach, was Kreativität ist, damit wir das wieder aufholen können. Und dieser Boom der Kreativitätsforschung ist dann wieder versandet, und zwar aus einem einfachen Grunde. Es kann eine im strengen Sinne theoretische Kreativitätstheorie nicht geben, wenn man unter einer Theorie das versteht, was eine Art, wie das in der Wissenschaftstheorie nennt, Symmetrie zwischen Erklärung und Prognose hat. Also wenn wir das, was wir erklären können, auch prognostizieren können. Das ist ja in der Regel das, was wir tun wollen, wenn wir eine naturwissenschaftliche Theorie formulieren. Und das wäre, wie man leicht sieht, natürlich ein Widerspruch, wenn man das, was per Definition nicht vorhergesehen ist, nämlich das Kreative, in einer Theorie formulieren könnte, in der man es prognostizieren kann. Auch dafür gibt es wieder ein schönes Argument von Popper. Popper hat mal gesagt, man kann schon deswegen niemals alles wissen, weil man, wenn man alles wissen würde, auch das wissen müsste, was man erst in Zukunft wissen wird. Wenn man aber jetzt schon wüsste, was man erst in Zukunft wissen wird, dann wäre es nicht das, was man in Zukunft wissen wird, sondern wüssten wir es jetzt schon. Mit anderen Worten, an der Stelle ist es so, dass wir die Kreativität nicht theoretisch im Sinne einer prognostischen Theorie erfassen können. Aber wir können etwas anderes machen. Wir können uns daran erinnern, dass Theoria ja eigentlich was anderes hieß, nämlich nicht irgendeine prognosefähige, mathematisch formulierbare Repräsentation, sondern so etwas wie eine Schau, etwas, was man sieht. Theoros war der Beobachter von zum Beispiel Olympischen Spielen oder von Theaterstücken, der sich das anschaute. Nicht der, der komplizierte Theorien darüber machte, sondern der Zeuge war, der es sah. Und deswegen ist der Theoros auch mit demjenigen, der empirisch verfährt, ganz eng verwandt. Also diese scheinbare Feindschaft zwischen Theorie und Empirie an der Stelle ist jedenfalls mindestens von dem etymologischen Befund her nicht aufrechtzuerhalten. Was es also gibt, ist die Kreativität in der nicht streng theoretischen, wenn man unter Theorie die Symmetrie von Erklärung und Prognose versteht, in dieser Form. Es gibt nämlich allerhand mehr Anekdotisches, mehr narratives Erklären von Kreativität. Den anekdotischen Teil, den kennen wir alle. Das ist diese Geschichte, Sie erinnern sich, wie kam Kekulé auf die Benzolformel, auf den Benzolring. Naja, er hat eben geträumt von einer Schlange, die sich in den Schwanz beißt und dadurch ist er auf die Idee gekommen. Also eine Metapher, wenn Sie so wollen. Das heißt, die Metapher und die Analogie hat eine relativ gute Konjunktur dort, wo es um solche narrativen, anekdotischen Erklärungen von Kreativität geht. Und es geht noch viel weiter, wenn Sie zum Beispiel sagen, wer ist denn der Inbegriff von Kreativität? Und dann sagen, in der Naturwissenschaft, und dann nach einer gewissen Weile fällt jedem Einstein ein. Einstein. Was fällt jedem ein bei Einstein? Ja, vielleicht diejenigen, die schon gebildet haben, sind E gleich ein C Quadrat. Und den anderen fällt das Foto von Einstein ein, wo er die Zunge rausstreckt. Das ist sozusagen der ikonische Gehalt der Einsteinschen Kreativität, des Nicht-Angepasst-Seins von Einstein. So, so weit, so gut. Auf Einstein, wie gesagt, komme ich am Schluss noch einmal zu sprechen. Jetzt sind wir so weit, dass wir sagen können, die Analogie, die hat eine gewisse gute Presse im Bereich der kreativitätsanekdotischen Narrativität. Sie hat keine gute Presse im Bereich der Logik und der Semantik im engeren Sinne. Wenn Sie sich aber jetzt die Kognitionswissenschaft der Gegenwart anschauen, dann stellen Sie fest, dass es da so eine Art Wiedergeburt der Analogie gibt. Ich nenne nur ein Beispiel, das Sie vielleicht sogar kennen. Es gibt ein Buch, ein dickes Buch, von Hofstadter, einem amerikanischen Kognitionswissenschaftler, und Sandé, einem französischen Psychologen, gemeinsam verfasst, 2013 gleichzeitig auf Französisch und auf Englisch publiziert, mit der gebührenden Verspätung dann 2014 auch auf Deutsch. Dieses Buch heißt Analogie, die Analogie. Der Untertitel heißt Das Herz des Denkens. Also nicht das Gehirn des Denkens, sondern das Herz des Denkens, eine Metapher wiederum. Und in diesem Buch wird gezeigt, mit einem weit ausgebreiteten Beispielsarsenal, dass es fast unmöglich ist, Begriffsbildungen ohne analoges Denken vorzunehmen. Das heißt mit anderen Worten, die Analogie oder das analogische Denken selber ist eine Art Kernbestand der Entwicklung von begrifflichen Systemen, also gerade von dem, was wir vorhin als Bereich der Logik und deswegen gegen die Analogie und die Metapher gerichtet verstehen. Also ich empfehle Ihnen sehr, dieses Buch zu lesen, ist auch sehr spannend zu lesen. Das ist eine Rehabilitierung der Bedeutung der Analogie in der Kognitionswissenschaft. Und das würde eine Erklärung dafür sein, warum wir bei fast allen Versuchen, kognitionswissenschaftlich zu untermauern, wie eine künstliche Intelligenz funktionieren soll, in der Regel zu kurz greifen, weil wir diesen ganzen Bereich von Metapher und Analogie ausblenden und nur unsere strikte deduktive Logik verwenden. So viel also hierzu. Wie ist es nun? Handelt es sich bei dem Begriffspaar digital und analog um so etwas wie eine Bullshit-Alternative? Ja, handelt es sich wahrscheinlich zu 90%. Zu 90% werden hier Worthülsen auf dem Jahrmarkt der Worthülsen verschoben, die irgendetwas signalisieren, zum Beispiel signalisieren, wir brauchen mehr Geld für die Forschung. Das ist ja legitim, aber es ist nicht das, was eigentlich damit gemeint ist. Wenn man genauer dahinter schaut, wie wir das jetzt versuchsweise mal gemacht haben, dann sieht man, dass das Digitale und das Analoge nicht nur keine Disjunktion bilden, also sich ausschließen, sondern dass die ineinander verwoben sind, dass es immer im Digitalen Analoges geben muss und dass umgekehrt die Digitalisierung im Analogen, und darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, eine immer größere Bedeutung einnimmt. Also digital-analog, wenn es als ausschließende Alternative gedacht wird, ist Bullshit. Aber wenn man es jetzt ein bisschen genauer ansieht, ist es nicht nur kein Bullshit, sondern es ist sogar sehr kreativ, man kann sehr viel damit anfangen. Und das will ich an zwei Beispielen zeigen. Ich will Ihnen zeigen, dass traditionelle Bestände der Philosophie, die nicht nur den Berufsphilosophen, sondern jedem Menschen sozusagen ganz, ganz tief eingewurzelt sind, dass wir uns von solchen Beständen verabschieden müssen, wenn wir verstehen wollen, was Digitalisierung eigentlich heißt. Und ich benutze zwei Beispiele, den Platonismus und den Kartesianismus. Der Platonismus, das ist eine Geschichte, die nicht erst mir auffällt, sondern eine Geschichte, die selbstverständlich von allen schon längst bekannt oder allen längst bekannt gewesen ist, nämlich die Einsicht, dass eigentlich die Philosophie in der einen oder anderen Weise sich immer mit Platon beschäftigt. Eine Reihe von Fußnoten zu Platon, so heißt das dann. Was ist das, was uns so als Platonismus hinter unserem Rücken, ich habe das ja auf Englisch geschrieben, damit es akademischer klingt, Plato behind our backs. Was ist das, was uns eigentlich immer zwingt, platonisch zu sein? Erlaube mir, einen frühen Buchtitel von Ihnen, lieber Mittelstraße, an dieser Stelle zu zitieren, Sozienter Phänomena, die Rettung der Phänomene. Was ist eigentlich Platons große Tat gewesen? Platons große Tat, die auf seinen Lehrer Sokrates, der aber nichts geschrieben hat, zurückgeht, ist die, zu versuchen, die Vielheit der Phänomene dadurch zu erfassen, zu komprimieren, zu reduzieren, dass sie auf die Einheit der Begriffe gebracht wird. Die Vielheit der Phänomene auf die Einheit der Begriffe zu bringen. Deswegen hat seit der Antike immer Vielheit so einen etwas, wie soll ich sagen, ambigen Beigeschmack, während Einheit klingt immer gut. Einheit ist das, was wir wollen. Noch bis in die Wissenschaft des 20. Jahrhunderts hinein und deren Philosophie geht es um die Einheitswissenschaft. Es geht nicht nur darum, dass Begriffe die Vielheit der Phänomene sozusagen unter sich befassen, dass es dann solche Pyramiden gibt und ganz oben dann eben die allumfassende eine Theorie, sondern es geht auch darum, dass man in den empirischen Wissenschaften immer wieder die einheitliche Theorie, die einheitliche Feldtheorie sucht. Wenn jemand wie Heisenberg so etwas sagt, jemand wie Heisenberg, der sehr, sehr gut bewandert war in der antiken Philosophie, dann weiß man natürlich, dass er damit den Schritt von der Vorsokratik zu Sokrates und Platon im Kopf hat. Es geht darum, die Vielheit der Phänomene auf die Einheit der Begriffe zu bringen. Und das hört natürlich nicht auf. Das hört nicht nur nicht auf theoretisch, sondern auch ganz praktisch hört das nicht auf. Komplexitätsreduktion nennt Luhmann das. Also die Komplexität der Phänomene zu vereinheitlichen, indem man sie reduziert auf begriffliche Modelle. Man kann es nochmal anders formulieren, dass man Komplexitätsreduktion dadurch versucht zu bewerkstelligen, dass man die Komplexität der Umwelt durch die Komplexitätsreduktion des Systems selber zu formulieren versucht oder hinzukriegen versucht. Es geht also um Einheit und Vielheit. Nun hat Platon bei allen Verdiensten, die er haben mag, mit Sicherheit, vielleicht nicht er selbst, aber der Platonismus, der sich auf ihn nachher beruft, mit Sicherheit eine Schwäche. Diese Schwäche kann man am besten so formulieren, indem man sich nach der Stärke fragt, die dieses platonische Modell hat. Was macht dieses platonische Modell so unwiderstehlich? Was ist eigentlich der Grund dafür, dass wir alle, ob wir es wollen oder nicht, und ich komme darauf gleich nochmal zu sprechen, in diesem Denkmuster denken? Was ist eigentlich das Motiv, das dahinter steht? Und wir hören dann immer wieder, dass das besonders im 19. und 20. Jahrhundert deswegen so einleuchtend ist, weil es gekoppelt wird mit dem Siegeszug der Naturwissenschaften. Nur, wenn man sich das genauer anguckt, dann ist das ein blinder Fleck. Denn der Siegeszug der Naturwissenschaften ist nur deswegen ein Siegeszug der Naturwissenschaften, weil man sich zu fein war, um den Siegeszug, der eigentlich da liegt, darunter liegt, sich zu vergegenwärtigen. Das ist nämlich der Siegeszug der Technik. Was das 19. Jahrhundert zustande gebracht hat, sind nicht nur die großen Theorien, die fraglos, aber diese großen Theorien haben die Welt viel weniger verändert, als das, was scheinbar schmutzig und fußgängerisch dem zugrunde liegt, nämlich eben die technische Veränderung, die Industrialisierung. Und man kann auch versuchen, die Wissenschaftsgeschichte mal so zu schreiben, dass man sagt, wie wäre es denn, wenn wir Naturwissenschaften meinetwegen auch Geisteswissenschaften, das wäre ein anderer Vortrag, aber meinetwegen auch das, so betrachten würden, als ob sie einfach Abstraktionen wären, die von dem realen Prozess, der sich ereignet, abstrahiert. Dass das nicht nur Wissenschaftler sind, die diesen blinden Fleck gehabt haben und nicht nur Philosophen, kann man sehen, wenn man sich die Literatur ein bisschen anschaut. Mein Standardbeispiel ist immer die Feuerzangenbowle von Spörl. Und Sie werden sich erinnern, dass der Lehrer Bömmel dann immer sagt, nun stellen wir uns immer ganz dumm, die Welt ist eine Dampfmaschine. Und wer wissenschafts- und technikhistorisch bewandert ist, weiß, dass er präzise den Punkt zum Ausdruck bringt, nämlich den Punkt, dass die Thermodynamik nicht etwa eine Ideengeburt der Physiker gewesen ist, sondern eines Ingenieurs. Sadi Carnot hat die Theorie dazu gemacht, zur Dampfmaschine. Und die ist dann durch Meyer und andere generalisiert worden zur Thermodynamik. Das heißt mit anderen Worten, wenn man es mal genauer anschaut, stellt man fest, wir haben die ganze Zeit platonisiert und haben deswegen völlig vergessen, dahin zu gucken, was auf der Welt der technischen Prozesse sich eigentlich ereignet und wie sich die modernen naturwissenschaftlichen Theorien eigentlich entwickelt haben. Und jetzt kommt aber ein merkwürdiges Ding, was ich mit einem Märchentitel benennen will, nämlich Swinegel und Hase. Swinegel und Hase kennen wir alle, ein Märchen, was in der Märchensammlung der Gebrüder Grimm, Klammer auf, übrigens zwei Professoren, die wegen Unbotmäßigkeit gefeuert worden sind in Göttingen, gehörten zu den Göttinger Sieben. Also, was in der Märchensammlung der Gebrüder Grimm als Volksmärchen aufgeschrieben worden ist, stammt in Wahrheit von, oder stammt ist der falsche Ausdruck, zunächst mal aufgeschrieben von einem Journalisten, Schröder, der das Ganze dann noch in die Lüneburger Heide verlegt, oder Buxtehude Heide verlegt hat, wo es gar nicht vorkam. Also diese Geschichte, die kennen Sie alle, besteht darin, dass der Hase und der Igel ein Wettrennen machen. Und der Hase lacht den Igel natürlich aus und sagt, wieso willst du mit mir ein Wettrennen machen? Das schaffst du nie, ich renne ja viel schneller als du. Jetzt kommt aber nicht, was man als Philosoph natürlich erwarten würde, irgendwie die zenonische Bewegungsparadoxie, Achilles und die Schildkröte oder sowas, sondern der Hase strampelt sich ab und rennt und rennt und rennt und immer wenn er am Ziel ankommt, sitzt der Igel, Swinegel, schon dort und sagt, ich bin all hier, auf Plattdeutsch. Ich bin schon da. Und der Hase kann das überhaupt nicht verstehen. Er rennt viel schneller, aber der Igel ist immer vor ihm da. Gut, die Lösung ist natürlich die, dass es die Frau des Igels ist, die so ähnlich aussieht wie der Igel, sodass der Hase zwar schnell rennen kann, aber nicht kapiert, dass es zwei verschiedene Igel sind und dass der eine Igel immer deswegen schon da ist, weil er gar nicht gerannt ist. Aber das ist nicht die Pointe, auf die es uns hier ankommt, sondern es geht uns mit dem Platonismus genauso. Wir verstehen das, wir wissen, dass es so ist. Wir wissen, dass wir eigentlich die technische Entwicklung uns anschauen müssten, um die wissenschaftliche Entwicklung zu verstehen. Aber wir tun es nicht, weil wir es gar nicht anders können. Weil selbst der Versuch, das theoretisch zu formulieren, verfährt wieder platonisierend. Ich bin hier. Ja. Platon kommt uns hinter unserem Rücken immer wieder in die Quere, wenn wir verstehen wollen, was da eigentlich los ist. Und das gilt selbstverständlich auch für die Digitalisierung. Ich nenne das diesen Gedankengang das antiplatonische Experiment, denn es ist ein Experiment. Also es ist zwar ein Experiment, was in der Regel schief geht, aus den geschilderten Gründen, weil wir Philosophen nennen das dann eine transzendentale Figur, weil wir immer das, was wir sozusagen kritisieren wollen, schon voraussetzen müssen bei dem, was wir kritisieren. Trotzdem ist es den Versuch mal wert und es ist deswegen den Versuch wert, weil die Digitalisierung uns ein anderes Bild der Realität, in Anführungszeichen, gezeigt hat. Nämlich nicht mehr dieses Bild der Vielheit und Komplexität der Phänomene, die es durch die Einheit der Theorien zu erfassen gilt, sondern die Digitalisierung hat dafür gesorgt, dass die Phänomene weltweit überall einheitlich sind. Das heißt, die Einheit ist sozusagen ausgewandert aus der Theorie, in die Phänomenvielfalt. Auch dazu gibt es schöne Beispiele. Ich bin im Hotel Barbarossa untergebracht und Friedrich hat mir gesagt, eines der auszeichnenden Charakteristika dieses Hotels, wie viele andere kleinen Familienhotels, ist, dass Sie, wenn Sie morgens aufwachen, immer gleich wissen, so haben Sie es nicht formuliert, das ist wieder eine Formulierung, die übrigens von Hermann Lübbe stammt, dass Sie, wenn Sie morgens aufwachen, sich nicht fragen müssen, in welcher Stadt der Welt Sie sind, weil alle Hotels der Hilton-Kette weltweit gleich aussehen. Wenn Sie in Barbarossa aufwachen, wissen Sie immer gleich, Sie sind in Konstanz. Ja, das hätte Barbarossa mal wissen sollen, als er hier in Konstanz war. Also, mit anderen Worten, die Vereinheitlichung der Phänomene durch die digitale Technologie ist weltweit dasjenige, was den eigentlichen Globalisierungseffekt ausgelöst hat. Und deswegen ist das antiplatonische Experiment der Versuch, das zu verstehen, was uns aber mit unseren platonischen Modellen einfach nicht gelingen will, weil wir immer wieder diese terminologischen Fixierungen, diese Begriffsbildungen haben, die uns in die Quere kommen. Globalisierung, ja? Digitalisierung, es sind all diese Prozesse oder all diese Prozesswörter, die uns daran hindern, hinzuschauen und zu verstehen, was da eigentlich geschieht. Und ich will Sie auf ein zweites Experiment hinweisen, auf einen zweiten Kernbestand unseres Denkens, nicht ganz so alt und ehrwürdig wie der platonische, aber immerhin neuzeitlich. Der Kartesianismus. Sie alle kennen Descartes, auch wenn Sie Descartes nicht so explizit kennen. Sie kennen Descartes deswegen, weil, und das ist so, das ist Talkshow-taugliches Wissen, weil von Descartes ja der Satz stammen soll, cogito ergo sum. Er hat zwar gesagt sum cogitans, aber das, wenn man das ein bisschen umformuliert, dann stimmt das trotzdem. Also, ich denke, also bin ich. Das nenne ich jetzt mal das Descartes-Axiom. Dahin gekommen ist Descartes allerdings über ein Postulat, was ich deswegen auch Descartes-Postulat nenne. Das Postulat heißt nämlich, nichts für wahr zu halten, was man nicht klare distinkte, sagt er im Lateinischen, was man nicht klar und gut unterscheidbar wahrnehmen kann. Das nennt man dann auch die Ersetzung der bloßen Wahrheitsforderung durch die Gewissheitsforderung. Also es reicht nicht, dass ich etwas weiß, was wahr ist, sondern ich muss auch wissen, dass ich es weiß, also Gewissheit haben. Das ist ein Kernbestand. Und mit diesem Kernbestand ist die neuzeitliche Wissenschaft als, oder dies ist eine Interpretation der neuzeitlichen Wissenschaftsentwicklung, die sich seither immer damit verbindet. Ich könnte jetzt noch eine lange Geschichte erzählen, wie das zusammenhängt wiederum mit dem sogenannten Vico-Axiom, das parallel dazu die Begründung der Geisteswissenschaften, etwas später, 100 Jahre später, die Begründung der Geisteswissenschaften liefern sollte. Das heißt nämlich Verum Ipsum Factum. Das Vico-Axiom kann man wieder auf Deutsch übersetzen. Man soll nichts als wahr betrachten, was man nicht selbst gemacht hat. Und plötzlich fällt es uns wie Schuppen von den Augen, wenn wir das im Lichte dessen, was ich eben gerade über den Platonismus gesagt habe, lesen. Was haben wir denn selbst gemacht? Naja, bei Vico ist die Geschichte, es ist die Sprache, es ist die gesellschaftliche Struktur. Aber im Wortsinne selbst gemacht haben wir natürlich das, was wir technisch gemacht haben. Wenn wir das jetzt also übertragen auf unsere Rekonstruktion der Entwicklung der Wissenschaften bis hin zur Digitalisierung, dann heißt es, der Wahrheitsbeweis, den wir anzutreten haben, ist immer der Beweis der Machbarkeit. Oder the proof of the pudding is the eating. Also das, was wir technisch machen können, von dem können wir sagen, es ist wahr. Das andere sind Abstraktionen, Theorien, formale Wahrheit, analytische Wahrheit etc. Aber empirisch wahr ist dasjenige, von dem wir sagen können, wir haben selber gemacht. So, dies nur als kleiner Exkurs. Jetzt haben wir in der Mitte des letzten Jahrhunderts eine als Philosoph nicht so sonderlich bekannt gewordene Gestalt, als Klassiker der Informatik wohl sehr viel bekannter geworden, Alan Turing. Alan Turing, wahrscheinlich einer der wichtigsten Köpfe für den Prozess der Digitalisierung überhaupt. Alan Turing ist aus verschiedenen Gründen bekannt geworden. Ich nenne jetzt nur einen der Gründe, nämlich der sogenannte Turing-Test. Turing stellt nämlich in einem Aufsatz, der 1950 erschienen ist und der den schönen Titel Computing Machinery and Intelligence trägt und daher schreibt sich dann diese Intelligenzgeschichte her, stellt die Frage, kann eine Maschine denken? Und seine Antwort ist, eine philosophisch einwandfreie Antwort, nämlich, das kann keiner beantworten. Deswegen lass uns die Frage ersetzen, das machen Philosophen gerne, durch eine funktional äquivalente Frage, nämlich nicht die Frage, kann eine Maschine denken, sondern ein Spiel stattdessen, das sogenannte Imitation Game. Und behalten Sie bitte im Hinterkopf, dass das Spiel nicht irgendwie heißt, sondern Imitation, das Imitationsspiel. Und seine Schlussfolgerung ist, wir können dann von einer Maschine sagen, sie denke, wenn wir nicht unterscheiden können, ob das, was die Maschine tut, wenn wir nicht unterscheiden können, ob das, was wir hören oder lesen, damals war das so über Teletext gemacht, ob das von einem Menschen oder von einer Maschine stammt. Wenn wir nicht unterscheiden können, ob die Sprachausgabe in diesem Falle von einem Menschen oder einer Maschine kommt. John Searle hat das dann mit seinem Chinesischzimmer noch ein bisschen variiert, aber es geht immer um dieselbe Frage, nämlich um die Imitation-Geschichte. Also, eine Maschine, wir können von einer Maschine nicht sagen, ob sie denkt oder nicht, aber wir können die Frage beantworten, ob wir unterscheiden können, was eine Maschine produziert von dem, was ein Mensch produziert. Und wenn wir es nicht unterscheiden können, dann können wir sagen, wir haben Gründe zu sagen, die Maschine denke oder leiste etwas, was mit dem Denken äquivalent ist. Jetzt kann man es auch anders sagen. Man kann sagen, eigentlich geht es um Täuschung. Es geht eigentlich darum, dass wir eine jahrhundertealte Tradition, die auf Descartes zurückgeht, nämlich diejenigen von Ihnen, die schon mal Descartes gelesen haben, wissen, dass in den Meditationen ein langer Prozess vor sich geht, in dem Descartes alle möglichen Sorten von Täuschungen versucht, auf die Frage hin zu beantworten, lassen die sich verhindern, die Täuschungen. Und das maximal schwere Täuschungsargument ist dann der Deus Malignus, ein Gott oder ein Geist, der böswillig ist und der uns täuscht, und zwar systematisch täuscht, gegen den wir also auch eine systematische Skepsis aufbringen müssen, weil alles, was wir sehen oder hören, könnte auch anders sein, weil der täuschende Gott uns ja täuscht. Jetzt ersetzen Sie das bitte alles im Imitation Game und jetzt stellen Sie fest, ja, es passiert dasselbe, aber es geht nicht darum, den täuschenden Gott zu entlarven als den Täuschenden oder postfaktisch, um einen Aufsatztitel von Ihnen zu zitieren, lieber Friedrich, sondern es geht darum, dass das gerade das Ziel ist. Es geht nicht darum, die Täuschung zu beseitigen, sondern die Täuschung möglichst gut zu machen. Also Maschinen zu entwickeln, bei denen jeder sich täuscht. Ich weiß nicht, ob es Ihnen jemals in den Sinn gekommen wäre, sich zu fragen, ob Ihr iPhone denken kann oder nicht. Da würde man sagen, also diese Frage ist ja irgendwie obsolet. Dummes Zeug, das kann überhaupt nicht denken. Aber warum sagen wir das? Nun deswegen, weil das iPhone oder unser Navigationssystem sehr viel besser als wir Menschen das könnten, seine Aufgabe erfüllt, nämlich zu navigieren, beziehungsweise uns Informationen über die Abfahrtszeiten des Zuges oder so weiter zu liefern. Also, was ich damit sagen will, ist, wir verabschieden uns eigentlich von dem Descartes-Postulat und damit wahrscheinlich auch von dem Descartes-Axiom. Also wir verabschieden uns von der Forderung, dass wir nichts für wahr halten, was wir nicht selber klar und deutlich erkannt haben können. Dadurch, dass wir sagen, das brauchen wir gar nicht mehr, sondern wir bauen aufgrund dessen, was wir können, Systeme, bei denen es gerade darauf ankommt, dass wir es nicht unterscheiden können. Und dass es uns auch gar nicht mehr in den Sinn kommt, die Frage zu stellen. Dass diese Frage selbst schon ziemlich obsolet wird. Wenn das aber der Fall ist, dann haben wir mindestens an zwei Traditionsbeständen, Platonismus und Kartesianismus, illustrieren können, nicht argumentativ ausdiskutieren natürlich, aber illustrieren können, was gemeint ist mit dem Ende der Philosophie. Das heißt, angesichts der Fähigkeiten digitalisierter Technik ist es ziemlich obsolet zu fragen, ob wir getäuscht werden oder nicht, weil wir wollen getäuscht werden. Auch das wieder übrigens ein Traditionsbestand der abendländischen Philosophie und Theologie. Mundus vult decipi, ergo decipiatur. Ich meine, die Welt will getäuscht werden, also wird sie getäuscht. Und das ist gar nicht schlimm. Es ist, um eine Nietzsche-Formel zu verwenden und zu variieren, es ist Täuschung im außermoralischen Sinne. Also wir werden nicht getäuscht deswegen, oder es ist nicht ein Deus malignus oder eine böswillige Absicht dahinter, uns zu täuschen. Im Gegenteil, wir bauen unsere Systeme digitalisiert so, und wir können sie digitalisiert so bauen, dass sie uns täuschen können, und wir wollen, dass sie uns täuschen. Wir wollen nicht die Frage stellen, ob das ein intelligentes System ist, was uns jetzt hier navigationstechnisch hilft. Es gibt immer diese Witze, bei denen wir dann hören, dass das Navigationssystem uns dauernd sagt, wie wir fahren müssen, und wir dann immer dagegen sagen, jetzt lass mich doch mal selber fahren. Aber in der Regel weiß es das Navigationssystem besser. Und es ist eine, gendermäßig nicht sehr korrekte Aussage zu sagen, und deswegen ist das Navigationssystem auch immer in einer weiblichen Stimme. Gibt auch viele Menschen, die sagen, ich brauche kein Navigationssystem, meine Frau fährt neben mir und weiß sowieso besser, wo es lang geht. Was im Übrigen häufig auch zutrifft. So, zurück zu dem eigentlichen Punkt. Wenn das so ist, dass wir uns von diesen Traditionsbeständen verabschieden müssen, wenn es so ist, dass wir eine Art Rehabilitierung der Täuschung statt der Rehabilitierung des Descartes-Postulats haben, dann stellt sich natürlich die Frage, wie geht es jetzt mit der Philosophie weiter? Wenn es denn so ist, dass man zwar aus historischen Gründen Kartesianismus betreiben kann, aus historischen Gründen Platonismus betreiben kann, aber eigentlich weiß, dass die gegenwärtige Situation der Digitalisierung uns dazu zwingt, ein antiplatonisches und antikartesisches Gedankenexperiment zu machen. Wie geht es weiter? Und um diese Frage zu beantworten, ist es vielleicht ganz hilfreich, sich mal anzuschauen, wie es in der Geschichte der Philosophie dann weiterging, wenn irgendjemand von den bedeutenden Philosophen gesagt hat, an der Stelle ging es bei Descartes nicht weiter oder ging es bei Platon nicht weiter. Mir fällt da zum Beispiel Edmund Husserl ein. Edmund Husserl, der in der Philosophie die Phänomenologie dadurch begründete, dass er sagte, Descartes hat eigentlich den Punkt schon gehabt, nämlich das Ego Cogito. Aber er hat es verschenkt. Er hat, statt jetzt anzufangen zu beschreiben, was in diesem Ego Cogito eigentlich passiert, hat er gesagt, das ist das feste Fundament, auf dem wir alles aufbauen. Und wenn man diese Parallele zieht, dann, so denke ich, kommt man in die Situation, dass man sagt, die Philosophie hat heute eine wichtige systematische Aufgabe angesichts der Digitalisierung, sich nämlich zu fragen, was denn die Konsequenzen dieser systematischen Täuschung sind. Bedeutet das denn, dass wir analog zu dem, was bei Descartes die Bedeutung des Descartes-Postulats war, dass wir jetzt eine Art neues Verständnis menschlicher Subjektivität erhalten, dass wir eine Art neue Anthropologie erhalten, eine Anthropologie, die sich nicht mehr auf die Illusion eines isolierten Ego Cogito, eines isolierten und nur auf das Denken noch reduzierten Subjekts bezieht, sondern die selbstverständlicherweise in Anspruch nehmen muss, dass es um Mensch-Maschine-Systeme geht. Also, dass wir uns gar nicht mehr fragen müssen, wie funktioniert der Mensch oder wie funktionieren die Menschen, was ist deren kognitive Leistung, sondern immer fragen müssen, wie funktionieren die Menschen im Mensch-Maschine-Tandem. Was ist das, was wir als Menschen beitragen im Gegensatz zu dem oder in Ergänzung zu dem, was die Maschine beiträgt? Wenn wir uns diese Frage anfangen zu stellen, dann eröffnet sich, um wieder mit Husserl zu sprechen, ein weites Feld von Aufgaben, von Beschreibungsaufgaben zunächst einmal und dann vielleicht auch von Erklärungsaufgaben, die dann allerdings immer in diesem Mensch-Maschine-System oder Mensch-Maschine-Tandem-Kontext bestehen müssen. Es geht also um die systematische Täuschung und um die abschließend noch zu illustrieren, erzähle ich dann immer gerne, habe ich in Zürich auch gemacht, erzähle ich immer gerne die Geschichte von Einstein und seinem Fahrer. Auf der Höhe seines Ruhms wurde Einstein ein Fahrer gestellt, damit er durch die Lande fährt, das war, als er noch im Deutschen Reich war, lebte, durch die Lande fährt und die Botschaften der speziellen und allgemeinen Relativitätstheorie verkündet. Das machte Einstein und er bekam einen Fahrer. Fahrer trugen damals Livree und der Fahrer fuhr ihn also überall hin. Und nach einer vielleicht Zeit von anderthalb Jahren oder so sagte der Fahrer, Herr Professor, ich habe eine Frage. Ich habe jetzt 100 Vorträge von Ihnen gehört. Warum sind Sie eigentlich so berühmt? Ich könnte die Vorträge auch halten jetzt, nachdem ich die 100 Mal gehört habe. Und Einstein, der ein Schalk war und für jeden Scherz zu haben, sagte, top, die Wette gilt. Bei der nächsten Veranstaltung ziehe ich die Livree an und Sie halten den Vortrag. Die Veranstaltung kommt, der Fahrer hält den Vortrag, hat ihn ja 100 Mal gehört, hat ein gutes Gedächtnis, kann ihn perfekt auswendig, vielleicht darstellerisch noch ein bisschen besser. Und dann wartet Einstein auf die Diskussion, weil er sagt, jetzt kommt die Nagelprobe. Ist eben auch ein Platonist, der denkt, dass die Diskussion nachher die Wahrheit ans Licht bringen wird. In der Diskussion, der Fahrer hat natürlich auch 100 Diskussionen mitbekommen und so einfallsreich sind auch Physiker nicht, also insofern kamen dieselben Fragen natürlich und der Fahrer hat die alle perfekt beantwortet, bis ein relativ ungepflegt aussehender, lange nicht beim Friseur gewesener junger Physiker mit zerstrubbeltem Kopf, also Sie sehen, ich versuche den jungen Einstein quasi jetzt nochmal ins Leben zu rufen, aufsteht und eine Frage stellt, bei der Einstein denkt, boah, jetzt bin ich aber gespannt, wie mein Fahrer die beantwortet. Der Fahrer denkt kurz nach und sagt dann, junger Mann, wenn Sie das nächste Mal in einer solchen illustren Gesellschaft eine Frage stellen, überlegen Sie sich die bitte besser. Die Frage ist so dumm, die kann sogar mein Fahrer beantworten. Warum erzähle ich? Kann, die Geschichte ist multivalent, die kann man oder polyvalent, die kann man immer wieder erzählen. Sie passt fast zu jedem Kontext. Sie passt auch zu Vorträgen über Bildung und über Erziehung. In diesem Fall passt sie zum Thema Imitation. Es ist eine vollständig perfekte Imitation dessen, was der Lehrer Einstein seinem Schüler, seinem Fahrer nämlich beigebracht hat. An einer Stelle allerdings weicht die Imitation ab oder reicht sie nicht aus und an dieser Stelle taucht Kreativität auf. Das heißt, der Fahrer selber könnte durchaus Einstein auch gewesen sein. Kreativität ist die Abweichung von der Norm und das Umdrehen der Perspektive und deswegen hat Kreativität sehr viel mit Witz zu tun, weil Witze genau auf demselben Muster auch beruhen. Meine Damen und Herren, deswegen habe ich mir erlaubt, am Schluss einen Witz zu erzählen. Danke sehr.
Herr Zimmerli, herzlichen Dank. Barbarossa nächtigte übrigens mal in Barbarossa, nur hieß es damals noch nicht Barbarossa. Es wird einen Grund haben, dass es heute Barbarossa heißt.
Kann sein.
Machen wir doch ein bisschen Platonismus. Die Wahrheit soll ja in der Diskussion ans Licht kommen. Also führen wir eine Diskussion und ich sehe schon Hände, die zucken. Nun denn, ich werde die Frage wiederholen, damit wir sie auch auf Band haben, aber jetzt stellen Sie bitte Ihre Frage. Also, Sie sagen, Theorie der Kreativität ist doch gar nicht schwer, haben wir schon bei David Hume. Wir können Eindrücke, Vorstellungen verknüpfen, einfache mit komplexen. Und dadurch können wir die Vorstellung wiederum übersteigen und neue Dinge entwickeln. Und dadurch haben wir doch Kreativität und damit ist sie erklärt. Jetzt sind Sie dran, Herr Zimmerli.
Dankeschön, ich hatte die Frage ein bisschen anders verstanden, aber ich beantworte jetzt erstmal diese Version. Und wenn Sie nicht einverstanden sind, dann gut. Man versteht ja die Fragen immer so, dass man sie gut beantworten kann. Insofern.
Ich wiederhole sie immer so, wie ich sie gestellt hätte.
Wie Sie sie gestellt hätten?
Ja.
Gut, sehr schön, das ist sehr gut. Gut, also.
Ein Vorteil muss das haben, wenn man diese Rolle hat.
Ja, es gibt auf die Frage, die ich jetzt verstanden habe, so wie ich sie verstanden habe, gibt es mindestens zwei Varianten von Antworten. Die eine Variante wäre die, die stärker philosophiehistorisch argumentieren würde. Die werde ich an dieser Stelle erstmal nachschieben, kommt aber noch. Und die zweite wäre die, die mehr systematisch argumentiert. Leider ist es so, dass mindestens die heutige Kausalitätstheorie in der, im Bereich der Wissenschaftstheorie mit der Hume'schen raumzeitlichen Kontiguität gar nichts anfangen kann. Weil es folgt leider aus der Tatsache, dass etwas raumzeitlich, meinetwegen sogar signifikant häufig zusammen auftritt, überhaupt nichts für die Frage der Kausalität. Hume selber gibt übrigens dafür gute Beispiele. Sie erinnern sich an den Glöckner, der aus dem Glockenturm herauskommt und immer dann, wenn er aus dem Glockenturm herauskommt, fängt es an zu läuten. Jetzt ist die Frage, die kommt er immer um dieselbe Uhrzeit aus dem Glockenturm heraus, weil er immer auf das Läuten hört? Oder läutet die Glocke immer, wenn er aus dem Turm rauskommt? Wenn es genau raumzeitlich zusammenfällt, gibt es darauf keine Antwort, wenn man nicht irgendeine Theorie einer Kausalität dahinter hat. Und das wusste natürlich, und da komme ich zu der historischen Argumentation, das wusste natürlich Immanuel Kant, der deswegen gesagt hat, ja, lieber David Hume, du hast viel Schönes beschrieben, was man Assoziationsgesetze nennen kann, nur leider, oder Gott sei Dank, sonst wäre Kant überflüssig gewesen, fehlt die Kategorie der Kausalität. Die ist eben leider nicht empirisch oder a posteriori, sondern die muss a priori von uns dazugegeben werden. So. Gut, und außerdem, das kommt jetzt das Killer-Argument nach den ersten sozusagen Weichklopfschlägen, das Killer-Argument heißt, und außerdem ist es so, dass dieses mit Kreativität gerade gar nichts zu tun hat. Weil das ist ja das, was immer geschieht. Wenn es überhaupt was mit Kausalität zu tun haben würde, würde es heißen, immer wenn dann, also immer wenn P dann Q oder so. Und genau das ist eben nicht das Kreative. Also insofern, herzlichen Dank für Ihre Frage, falls das Ihre Frage war. Herzlichen Dank für Ihre Eindeutschung der Frage.
Gut. Ja. Trauen Sie sich, ich werde versuchen, Sie Ihre Frage sofort zu verbiegen. Kein Problem.
Bitte schön. Oder beantworten Sie doch
das. Ich kann sie, das mache ich manchmal auch durch die Hintertür, aber bitte. Sie sagen zuerst einmal, war das wunderbar für einen Ingenieur zu hören, dass das, was wir wissen, das ist, was wir machen können. Aber wie sei das mit der Sprache? Die hat doch was mit uns gemacht. Und wie ist dieses Verhältnis jetzt vor dem Hintergrund zu betrachten? Trifft das das etwa, was Sie sagen? Dann bin ich gespannt auf Ihre Antwort.
Okay, also es gibt auch da wieder natürlich verschiedene Strategien der Beantwortung. Eine Strategie der Beantwortung, die ich aus meiner eigenen Arbeit, die mir sehr nahe liegt, ist die zu sagen, Sprache ist eine Technik, nämlich eine Kulturtechnik. Ja. Es gibt, und das wusste Platon wieder sehr genau, es gibt verschiedene Stufen der Kulturtechniken. Die ersten drei Stufen der Kulturtechnik sind gesprochenes Wort, also Kommunikation, Kalkulation, konnten die Herren auf Knossos, die da gebaut haben, die konnten erstaunlich gut rechnen, deswegen die ersten Sprachfunde, die wir haben, sind solche Art von Einkaufslisten. Und die dritte ist die Schrift. Ja? Drei Kulturtechniken, die ganz eng miteinander zusammenhängen, die im Gegensatz oder die darüber hinaus sogar noch so zusammengebaut sind, dass jeweils die eine die andere einschließt. Also, wer schreiben kann, wendet das nicht nur auf Kommunikation an, sondern in der Regel auch auf Rechnen. Auch das kann man schriftlich sehr viel besser machen. Und jetzt haben wir eine vierte Kulturtechnik, das ist nämlich die wiederum die andere umfasst, nämlich die des Umgangs mit digitalisierten Formen des Lesens, Schreibens und Rechnens. So, warum ich, und deswegen hatte ich unvorsichtigerweise schnell dazwischen schießen wollen, warum ich diese, diese unvorsichtige Zwischenrufbemerkung zur, umso schlimmer zum Thema evolutionäre Erklärung machte. Das, die evolutionäre Erklärung, wo Sie sagen, nicht, nein, nein, um Gottes Willen, nicht um Gottes Willen, also um Himmel, nein, also kein Gott, ja, kein Gott. Das erinnert mich an diesen berühmten Cartoon, bei dem zwei Wissenschaftler vor einer Tafel stehen und eine lange Formel draufsteht. Und dann sagt der eine zum anderen, an dieser Stelle müsstest du etwas präziser werden. An dieser Stelle schreibt er nämlich analog in die Zahlenreihe rein, and then a miracle occurs. Ja. Und das ist ziemlich genau die Beschreibung der Genese der Sprache aus evolutionstheoretischer Sicht. Ja. Weil die evolutionstheoretische Sicht würde ja voraussetzen, dass es irgendwas gibt, was man selektionieren kann und dass das, was überlebt, nachher diese Fähigkeit, die man rausselektionieren kann, so in einem so starken Maße hat, dass sie nicht rausselektionieren wird. Also entweder, wenn man es evolutionstheoretisch erklärt, gab es die Sprache vorher schon oder sie ist eine Mutation, zu Deutsch a miracle occurs, ja. Kann man nämlich mit den Mitteln der Evolutionstheorie selber nicht erklären. Das ist übrigens eine interessante Geschichte, zu der ich gerne mal ein Seminar machen würde. Nämlich die Frage, ist die Evolutionstheorie eigentlich eine Theorie in diesem prognosefähigen Sinne? Und die Antwort heißt natürlich nein. Sie ist eine metaphysische Theorie. Das heißt, Sie können mit der Evolutionstheorie entweder alles oder ziemlich genau nichts erklären. Das ist ziemlich brutal formuliert und ich will mich damit auch nicht, ich bitte darum, aber lassen Sie mich den Satz noch vorher fertig machen, ich will mich damit nicht als Kreationisten irgendwie outen, ich will nur sagen, der Wissenschaftsanspruch, der mit der Evolutionstheorie verbunden wird, bezieht sich eigentlich immer auf regionale Teiltheorien und dort ist es wunderbar. Aber die allumfassende evolutionstheoretische Modellierung, die ist in der Regel eben nicht prognosefähig und daher empirisch leer. Das ist nicht schlimm. Viele metaphysische Theorien, zum Beispiel unsere Kosmologien, sind alle metaphysisch, also sind empirisch leer, weil sie immer nur einen Beispielsfall haben, den sie nicht widerlegen können. Und so. Aber sie erklären ziemlich vieles. Jetzt kommt.
Sie fragen nach, ist die Evolutionstheorie nicht eine Verkettung von Analogien?
Deswegen. Ja, ja, natürlich. Also ich meine, Sie haben es ja eigentlich schon in Ihrer Frage selber gesagt, indem Sie gesagt haben, an die Stelle, an der jetzt ein Kreationist Gott setzen würde, setze ich die Evolution. Das heißt, es handelt sich dabei eben um einen analogen oder metaphorischen Begriff. Ja, natürlich. Also insofern, wenn Sie es so gemeint haben, nicht nur, gebe ich Ihnen nicht nur recht, sondern bin sogar einverstanden.
Um die
Aber ich sehe Ihrem Gesichtsausdruck an, dass Sie befürchten, dass ich Ihnen eine Falle stellen will, aber... Ja, okay.
Nun gut, die erste Anmeldung für das Seminar ist
gut.
Hiermit
sehr
verbucht.
Gut. Sehr gut.
Mal ist schauen, wo wir es stattfinden lassen. Gerne hier.
Und wir müssen uns ja natürlich noch über die Kosten einigen.
Ja, unser Hochschulpräsident ist heute Abend da, der macht sich jetzt gerade schon Gedanken und zuckt ein bisschen, glaube ich, aber er wird eine Lösung finden. Es gibt eine wunderbare Verfilmung von einer Erzählung Heinrich Bölls, die heißt Dr. Murkes gesammeltes Schweigen.
Ja.
Und da gibt es eine sehr schöne Szene. Ein Autor hat ein Radioessay geschrieben und der ist auch schon aufgenommen mit seiner Stimme. Und da geht es sehr, sehr viel um Gott. Bevor der Radioessay aber ausgestrahlt wird, fällt dieser Mann vom Glauben ab. Und ist ganz aufgeregt und ruft jetzt den Redakteur an, Dr. Murke, gespielt von Dieter Hildebrand, ganz wunderbar, ruft den an und sagt, also wir müssen das ändern. Und Hildebrand sagt, ja, was sollen wir denn tun? Und der Autor hat keine richtige Idee und dann legt ihm Dr. Murke, alias Hildebrand, etwas nahe, nämlich sie nehmen einfach überall da, wo er Gott sagt, auf jenes höhere Wesen, das wir verehren. Und der Mann muss ins Studio und muss das jetzt sprechen. Und zwar nicht nur jenes höhere Wesen, das wir verehren, sondern jetzt bitte noch 13 Mal den Dativ, jenem höheren Wesen, das wir verehren und so weiter. Ist sehr witzig und sehr schön gemacht. Womöglich wäre das eine Lösung, wenn mal wieder jemand auf dieses Wort kommt, das wir in dem Kontext nicht aussprechen wollen. Ich möchte Dank aussprechen Ihnen, Herr Zimmerli, fürs Kommen. Ihnen allen, dass Sie dabei waren und mitdiskutiert haben. Ich mache noch aufmerksam, wenn Sie nachlesen wollen, ein bisschen zumindest was von dem, was Herr Zimmerli heute Abend gesagt hat. Hier gibt es einen kleinen Hinweis auf ein Band, in dem ein Aufsatz von Ihnen und von einigen anderen der Referenten dieser Reihe aus diesem Semester gesammelt sind. Da können Sie vielleicht die eine oder andere Anregung noch mitnehmen. Auch da drin werden Sie finden einen Aufsatz von Wolfgang König, der wird nämlich in 14 Tagen hier stehen, sehr renommierter Technikhistoriker, und der wird uns etwas erzählen über das Scheitern von Innovationen. Und da geht es vermutlich um Kreativität, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Vielleicht sind Sie wieder dabei, Herr Zimmerli, herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.